Ich habe als Kind den Bürgerkrieg am eigenen Körper sozusagen erlebt, auch wenn ich jetzt nicht gefoltert wurde. Aber solche Situationen zu erleben, macht natürlich was mit dir. Ich bete täglich. Ich bete aber auch in verschiedenen Situationen, wenn ich... Wenn mir etwas bevorsteht, etwas Gutes, etwas Schwieriges, etwas Anspruchsvolles, etwas vielleicht sogar, was mir Angst macht. Und am Ende sehe ich dann meinen Vater und dann gucken wir uns an und wir wussten, eines Tages sehen wir uns wieder. Mein Vater sagte nur noch, lass dir ein bisschen Zeit, aber wir werden uns wiedersehen. Und das fand ich, also ich glaube ganz fest daran, dass wir uns an einem anderen Ort wiedersehen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche mit interessanten Leuten über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Jared Dibava. Schön, dass du da bist, Jared.
Konstantin, danke für die Einladung.
Ich stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern auch gleich noch vor. Aber wir haben immer die erste Frage, die sich wiederholt, die für alle gleich ist und die lautet, wann hast du denn das letzte Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Vor ein paar Tagen. Ich war für einen Dreh in Bremen im Bleikeller. Und im Bleikeller sind mumifizierte Leichen, die schon einige hundert Jahre alt sind. Und man sieht, wie sie im Augenblick des Todes geguckt haben können, sage ich mal. Aber man sieht irgendwie deren Gesichtsausdruck. Und das hat gezeigt, mir nochmal gezeigt, wie endlich das Leben ist. Und ich habe irgendwie mit Leuten aus dem Bekanntenkreis nochmal über den Tod gesprochen. Und dann war das irgendwie sehr präsent, auch weil ich mit jemandem im Rahmen einer anderen Sendung über den Tod gesprochen habe. Und diese Frau hat mir ein Maßband in die Hand gedrückt und sagte, wie alt bist du? Und dann hat sie was abgeschnitten und dann konnte ich anhand des Maßbandes sehen, wie viele Jahre ich noch rein statistisch habe. Und das fand ich ganz gut, da mal konkret nochmal drüber nachzudenken.
Was ist der Bleikeller?
Der Bleikeller ist in Bremen, unterm Bremer Dom, ist eigentlich kein Bleikeller, also da ist jetzt kein Blei so, sondern man sagte sich irgendwie wohl, dass die bleihaltige Luft die Leichen so konserviert hat, aber ist nicht, aber da sind halt Särge, wo man reingucken kann und wo man die Leichen halt sich anschauen kann, was finde ich eine interessante Begegnung mit dem Tod ist.
Aber sind das irgendwie besondere Prämer dann, die dort liegen, oder kann sich jeder dort hineinlegen lassen?
Tatsächlich hat sich jemand da reinlegen lassen, der war Handwerker am Dom und der hat Geld dafür bekommen und hat sich dann zur Verfügung gestellt, dass er da konserviert wird. Und man hat ein Ehepaar gefunden, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, ich glaube, er war Bürgermeister von Bremen seiner Zeit, und der beziehungsweise seine Frau und ihn hat man dann gefunden.
Okay, ja. Ich frage nachher nochmal, was das für so ein Gefühl war, die Leichen anzugucken und dann an die eigene Endlichkeit erinnert zu werden. Aber ich möchte zunächst mein Versprechen einlösen und dich vorstellen. Jared Dibava ist Groß- und Einzelhandelskaufmann. Er ist Schauspieler, er ist Moderator, er ist Podcaster und er ist Buchautor. Er wurde in Äthiopien geboren, kam 1979 nach Deutschland und ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht, nicht nur, aber vor allem auch im Fernsehen. Er hat eine wirklich spannende Lebensgeschichte, wie man neben vielen anderen Dingen in seinem neuen Buch lesen kann, nachlesen kann. Das heißt, bin da, wenn noch, für eine Zukunft, in der das Wir gewinnt, und ist im Bene Verlag erschienen. Mit dem Buch ist er auch auf Tour. Den Namen des Buches und die Termine werden wir auch in den Shownotes verlinken. Er hat den Podcast Kuddelmuddel und er ist last but not at all least einer der Herausgeber von Chrismon, dem Magazin, dem sie diesen Podcast verdankt haben. Und aus all diesen Gründen freue ich mich sehr, heute mit dir sprechen zu können. Nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir im Schnack zu sein.
Ich habe ja gerade schon gesagt, 1979 nach Deutschland gekommen. Das war ein bisschen abgekürzt, weil du warst vorher schon mal in Deutschland, kann man dein Buch nachlesen. Also mit zwischen 4 und also 7 geworden bist, bist du wieder zurückgekommen. Ja, bist du wieder zurückgegangen nach Äthiopien mit deiner Familie. Und dann 1979 musstet ihr fliehen aus Äthiopien. Ich dachte, vielleicht können wir am Anfang des Podcasts auch so ein bisschen als Bildungspodcast, als Serviceteil die Menschen, die es gar nicht so genau wissen, ein bisschen auch über die äthiopische Geschichte aufklären, warum du eigentlich fliehen musstest und wie es dazu kam, dass ihr vorher schon in Deutschland seid, wart. Also vielleicht fangen wir damit an. Also du warst schon mal in Deutschland, als du 4 warst. Wie kam es dazu?
Meine Eltern hatten Kontakt zur, was heißt Kontakt? Sie waren an der Missionsschule in Oromia. Und das ist ein Teil von Äthiopien, so im Südwesten. Und die Missionsschule wurde betrieben von der Hermannsburger Mission, Hermannsburg in der Lüneburger Heide. Da wurden Menschen ausgebildet, die missionarisch in verschiedene Länder gegangen sind. Und beide waren da und haben, ich verkürze das jetzt mal, Stipendien bekommen in Deutschland. Und so sind beide Eltern dann nach Deutschland gekommen, meine Mutter nach Hermannsburg, mein Vater hat in Göttingen studiert. Und so gab es schon eine Verbindung zu Deutschland. Und 1974 hat mein Vater dann sein Studium fortgesetzt in Osnabrück, 73, Entschuldigung. Und deswegen waren wir dann für 3 Jahre in Osnabrück. In dieser Zeit wurde der Kaiser Haile Selassie gestürzt. Es gab also einen Umbruch in Äthiopien, eine Revolution. Und es kam eine Militärdiktatur an die Macht, die sich aber am Anfang noch nicht als Diktatur gezeigt hat. Und dann sollten alle, die im Ausland eine Ausbildung gemacht haben oder gelernt haben, wieder zurückkommen in die Heimat und das Land mit aufbauen. Das war der Grund, warum meine Eltern dann mit uns zurückgegangen sind nach Äthiopien.
Aber war das, und das habe ich auch gefragt, als ich das so im Buch gelesen habe, war das freiwillig, weil deine Eltern auch dachten, das ist jetzt sinnvoll, wir bauen mit das Land auf, oder war das quasi auf Zwang? Also man wurde von der Heimat unter Druck gesetzt, man muss jetzt zurückkommen.
Nein, das war freiwillig. Das war tatsächlich mit der Intention, das eigene Land aufzubauen und am Fortschritt mitzuwirken. Mein Vater hat Pädagogik studiert, wollte dort also bei Alphabetisierungsprojekten mitmachen. Er hat für die Kirche gearbeitet, für einen kirchlichen Radiosender, für die Mekane-Jesus-Kirche, die zum Lutherischen Weltbund gehört. Und so hat er gleich einen Job gehabt, als wir da waren. Wir haben auf dem Kirchengelände gewohnt, außerhalb der Stadt. Also meine Eltern waren und wir waren sozusagen im Kirchenleben involviert durch den Job von meinem Vater. Nun kamen 2 Sachen zusammen, als wir zurück waren. Einmal die Zugehörigkeit zur evangelisch-lutherischen Kirche und dass meine Eltern dort oder mein Vater vor allem aktiv dort gearbeitet hat und dass wir Oromo sind. Und die Oromo sind zwar die Mehrheit in Äthiopien, mittlerweile 60 Millionen Menschen, aber als Mehrheit schon sehr lange unterdrückt. Also über 150 Jahre. Unterdrückt heißt, einige Oromos wurden ihres Landes beraubt, also ihres Grund und Bodens. Wir konnten unsere Sprache nicht sprechen. In den Schulen wurden nicht unsere Sprache unterrichtet, sondern Amharisch. Das heißt, wenn man in der Öffentlichkeit Afan Oromo, unsere Sprache, gesprochen hat, konnte man Schwierigkeiten bekommen. Und diese beiden Gründe, also Oromo und evangelisch-lutherisch, haben dazu geführt, dass wir gefährdet waren. Der Generalsekretär der Mekane-Jesus-Kirche in Äthiopien, Guddina Tumsa, wurde entführt und ermordet von der Regierung damals. Und das war, also als er inhaftiert wurde, war das für uns das lauteste Alarmsignal, dass wir das Land verlassen mussten. Und so sind wir nach Kenia und von Kenia mussten wir wieder weg nach Deutschland, weil die kenianische Regierung mit der äthiopischen Regierung einen Auslieferungsdeal hatte, so dass wir hätten dann vielleicht nach Äthiopien wieder zurück gemusst, also wären dann ausgeliefert worden. Und deswegen ist mein Vater dann schnell vorgereist und wir dann hinterher. Also es gibt eine lange Unterdrückungsgeschichte der Oromos in Äthiopien, im Grunde bis heute. Und das war der Grund, warum wir das Land verlassen mussten.
Ist es denn eine Besonderheit, dass ihr evangelisch-lutherisch wart? Oder war das diese Mission unter anderem aus Hermannsburg so anumfassend, dass das unter jetzt den Oromos oder überhaupt in Äthiopien keine Besonderheit war.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Also in der Region, wo wir waren, in Wallagga, war es so, dass es dort die Missionsschule gab, es gab die Kirche, es gab Stationen, also so Art Krankenhäuser, Kliniken. Und die haben sozusagen am gesellschaftlichen Leben oder haben natürlich Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben gehabt. Durch die Missionierung konnte man an diesen Dingen dann partizipieren. Und viele Oromos ließen sich dann taufen und missionieren. Und so war es dann bei meinen Eltern auch.
Und vorher, also sind Sie dann, waren Sie aus einer anderen christlichen Religion oder waren, hatten Sie, haben die Oromos noch eine eigene?
Nein, es gab eine Oromo-Religion, Wag Afana, und das ist, Wag'a heißt Gott auf Afan Oromo, und das war die Religion der Oromos, die eingebettet war im Gadda-System, eine sehr alte und langjährige Basisdemokratie, wo die Oberhäupter der Gesellschaft dann alle 8 Jahre neu gewählt wurden.
Weil es gibt ja immer den Äthiopier schon in der Bibel, und man sagt ja, die Äthiopier sind ein sehr altes christliches Land, aber das ist dann eben der andere Teil von Äthiopien, der dann die Oromos unterdrückt hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, früher gab es ja nicht das Äthiopien, sondern es gab Abyssinien, und das sind die sind christlichen Ursprungs, oder die haben eine lange christliche Geschichte, und die Abyssinier sind größtenteils koptisch-orthodox. Und die Oromos sind halt eine andere ethnische Gruppe, die eine eigene Sprache sprechen. Also die Abyssinier sprechen zum Beispiel Amharisch, die Oromos sprechen halt ihre Sprache. Oromo, die Sprachen haben auch nichts miteinander zu tun, sind auch nicht miteinander verwandt. Die amharische Sprache ist eine sunnitische Sprache und die Oromo-Sprache ist eine kuschitische Sprache. Also haben einen ganz anderen Ursprung. Und man könnte sagen, dass die Oromos durch die Abyssinier, durch Menelik und Haile Selassie kolonialisiert wurden und so ein Teil von Äthiopien geworden sind.
Auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die natürlich vor allem, wenn man sie so aus der Distanz hört, spannend ist. Wenn man mittendrin steckt, wahrscheinlich auch eher dramatisch ist. In deinem Buch gibt es ja auch Szenen, die du beschreibst, wie es war, als Kind mitten in diesen Bürgerkrieg, der dann auch ausgebrochen ist, hineinzugeraten. Also ich erinnere mich vor allem an eine Szene, die kommt relativ am Anfang vor, wo du erzählst, ihr wart mit deinen Eltern, deine Onkels waren in einem Haus, ich weiß nicht genau, welches Haus es war, und dann kamen Soldaten und haben die Erwachsenen bedroht. Deine Mutter hat euch dich und deinen Bruder ins Nebenzimmer geschickt und hat gesagt, seid leise. Und ihr hattet natürlich Angst, ihr wusstet nicht, was passiert. Es gibt noch mehr so Szenen. Wie präsent ist denn dir noch diese Zeit in deiner Erinnerung? Und wenn sie noch präsent ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil es ja auch im Buch vorkommt, was für eine Rolle spielt es noch in dir?
Das ist sehr präsent und kommt auch schnell wieder zurück, wenn irgendwas passiert. Also wenn ich, wenn es Dinge gibt, die mich daran erinnern, Krieg, Bilder, die ich sehe, wenn Menschen erzählen, was in der Heimat so passiert, aktuell, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, wenn Menschen, Familien getötet werden oder Dörfer angegriffen werden, aktuell, dann macht es natürlich was mit mir, weil das einfach präsent ist. Ich habe als Kind den Bürgerkrieg am eigenen Körper sozusagen erlebt, auch wenn ich jetzt nicht gefoltert wurde, aber solche Situationen zu erleben, macht natürlich was mit dir. Und so ist es bei mir auch. Und es prägt mich. Und ich glaube, Menschen, die so etwas erlebt haben, gibt es ja viele, gerade die Großelterngeneration, die aktuelle Großelterngeneration oder auch Menschen, die jetzt von Kriegen geflohen und vertrieben wurden, wissen natürlich ganz genau und was passiert ist, und das werden sie auch nie vergessen. Das wird ihr Leben mit Sicherheit mit prägen.
Es gibt noch die krasseste Szene im Buch, ist eigentlich, finde ich, wie du beschreibst, du bist mit deinem Vater morgens oder vielleicht deine Mutter auch dabei, das weiß ich nicht mehr so genau, weil ihr seid morgens auf dem Weg zur Schule in eurem Auto und du siehst auf einmal Tote, Leichen am Straßenrand liegen und sagst deinem Vater, da liegen Leichen, und er glaubt es erst gar nicht. Dann fahrt ihr aber doch zurück und schaut, und dann siehst du eben dort die Toten am Straßenrand liegen mit Zetteln obendrauf, auf denen steht, ich glaube, es liebe der rote Terror, oder wenn ich es jetzt richtig erinnere. Also diese Bilder, die prägen dich wahrscheinlich, weil ich meine, sowas als Kind, das vergisst man wahrscheinlich nicht, wenn man wirklich Leichen am Straßenrand sieht.
Das vergesse ich nicht, und Das kannte ich vorher ja auch nicht. Also es gab jetzt ja nichts, was mich irgendwie da hätte drauf vorbereiten können. Also heute kann man das vielleicht auf TikTok oder irgendwo bei YouTube mal zufällig als Kind drüber stolpern und sich damit beschäftigen. Aber wenn man das in echt sieht, dann ist es schon etwas sehr Prägendes und ja, auch etwas Traumatisches.
Aber hast du damals das, wenn du dich versuchst zurückzuerinnern, auch begriffen? Also ich meine, man kann natürlich sozusagen den Tod und die Todesangst eh nicht so richtig hundertprozentig begreifen, man weiß nicht genau, was das bedeutet, aber hast du damals sofort begriffen oder auch langfristig begriffen, dass ihr in Gefahr seid und was das bedeutet?
Das habe ich schon begriffen. Ich war 7, 8 Jahre alt. Das kriegst du schon mit, wenn es gefährlich und brenzlig wird. Und das macht natürlich auch was mit dir. Also das zeigt, dass da eine Bedrohung da ist und zu spüren, dass die eigenen Eltern unsicher sind, das verunsichert dich natürlich auch. Und wenn du auch merkst, dein Umfeld verändert sich, das löst schon auch eine enorme Verunsicherung aus und zeigt, dass das Leben bedroht ist und vieles auch gleichzeitig passiert. Also es ist ja ein schönes Land. Also die Sorge der Eltern, die besorgt einen natürlich auch selber. Und als Kind ist es schwer, das einzuordnen. Das ist es, glaube ich. Und vieles passiert ja auch gleichzeitig. Auf der einen Seite ist es ein schönes Land, das Wetter ist schön, die Familie ist da, die Großfamilie ist da. Das ist ja auch ein Gefühl von Geborgenheit und Verbundenheit, die wir in Osnabrück in dieser Form nicht hatten, weil wir waren zwar zu viert, aber in dieser Menge, die Familie da zu haben.
Aber ich meine, ich kann immer auf diese Gleichzeitigkeit zu sprechen kommen, von der du gesprochen hast, weil das ja schon interessant ist. Es ist ja oft im Leben so, dass schlimme Dinge gleichzeitig mit tollen Dingen passieren. Also du sagst jetzt deine Familie, das kann man ja in dem Buch auch wirklich nachvollziehen. Also du hast sozusagen diese Geborgenheit der Großfamilie, deine Eltern und deine Familie feiert gerne, ja, ist offenbar irgendwie voller Liebe und gleichzeitig passiert außenrum sowas und es ist sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Schrecklichem und von Großartigem und das ist ja irgendwie auch eigentlich so eine Wahrheit im Leben. Es ist ja immer so, man weiß es ja nicht.
Ja, ja.
Man weiß ja nicht, ob man könnte hier sitzen und fröhlich sein und man hätte letztendlich schon, keine Ahnung, sozusagen in Anführungsstrichen, das Todesurteil wäre über einen schon gesprochen worden und man würde es halt erst später rausfinden. Also das ist ja eine Art großartige oder großartiges hört sich zu gut an, aber eine bedeutende Wahrheit, die du da als Kind mitbekommen hast. Ja, ich weiß nicht, ob du denkst, dass sich das auch in den positiven Sinne geprägt hat.
Mit Sicherheit, obwohl das klingt so ein bisschen nach Romantisieren dieser Vergangenheit. Aber es stärkt ein oder mich hat es zumindest in bestimmten Bereichen auch gestärkt und gezeigt, wie gesagt, dass vieles auch zur selben Zeit passieren kann. Schreckliches und Schönes. Und dennoch im Rückblick hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich das alles nicht erlebt hätte und auch nicht gesehen hätte, weil das hinterlässt auf der anderen Seite ja auch Spuren. Aber wie gesagt, die Dinge passieren in unserem Leben, die haben wir ja nicht im Griff und da haben wir keinen Einfluss drauf und versuchen daraus das Beste zu machen und auch damit umzugehen und vor allem auch daraus zu lernen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir versuchen daraus zu lernen und etwas mitzunehmen, auch aus den schlechten Dingen. Und deswegen war für mich das Wichtige auch im Rückblick zu sagen, es gab viel Schönes, also wie gesagt, in der eigenen Heimat zu sein, die Familie da zu haben. Oromia ist ein wunderschönes Land. Das Wetter ist schön, das Essen ist so lecker. Die Menschen sprechen meine Sprache. Also es sind so viele positive Aspekte, wenn dieser schreckliche Bürgerkrieg nicht gewesen wäre.
Ja, man kann natürlich sozusagen dieses Romantisieren auch nur machen, ich habe es jetzt ja gemacht, nicht du, aber trotzdem nur machen, weil es dann in einer gewissen Weise gut ausgegangen ist. Ich sage jetzt mal ausgegangen, noch ist es nicht zu Ende, aber ihr seid ja aus dem Land geflohen. Da gibt es den, kann man in deinem Buch nachlesen, den Familiengeburtstag, der 9. Februar 1979, an dem ihr das Land dann verlassen habt und erst nach Kenia gegangen seid, also rausgekommen seid, der Gefahr entronnen seid, eben auch, so lese ich das zumindest, weil deine Eltern ja weitsichtig waren, sage ich jetzt mal, oder sich gekümmert haben, also sozusagen eine positive Rolle eingenommen haben und Verantwortung übernommen haben. Also das ist, würde ich sagen, gehört ja dann, wir haben sozusagen in so einem Gespräch haben wir natürlich eine gewisse Bias. Man kann so gut darüber reden, weil es eben ja gut ausgegangen ist und es gibt unendlich viele Geschichten, die eben nicht gut ausgegangen sind. Und dann könnte man nicht versuchen, die guten Seiten in den schlimmen Geschichten zu sehen.
Ja, es war viel Glück dabei. Also das muss ich sagen, dass wir zur rechten Zeit am richtigen Ort waren. Mit Sicherheit auch Instinkt, Riecher, richtige Entscheidung vielleicht auch getroffen zu haben von meinen Eltern. Aber das kommt halt zusammen. Es gibt viele Menschen, die mit Sicherheit auch einen guten Instinkt und einen guten Riecher hatten, aber die haben einfach Pech gehabt. Das muss man auch sagen. Und für die endete das dann tragisch und schlimmstenfalls halt tödlich.
Ich finde, an dieser Geschichte, die du im Buch erzählst und deiner Lebensgeschichte, sieht man, sagen, wie schwer es eben ist, die Dinge und die Geschichte in so in Gut und Böse einzuteilen. Wenn man natürlich merkt, einerseits dann Kolonialisierung, Missionierung sehen wir heute sehr kritisch und zu Recht. Und gleichzeitig war es für dich und deine Familie in einer gewissen Weise dann ja auch ein Lebensretter, weil dein Vater in dieser Kirche gearbeitet hat und ihr dadurch nach Deutschland konntet. Und da gibt es jetzt noch den einen Aspekt, den ich unbedingt noch erfragen wollte, als ihr dann in Kenia wart, also ihr seid ja dann im Februar 1979 nach Kenia geflohen und habt euch dann erstmal angefangen, dort ein Leben wieder aufzubauen und hattet auch den Plan, dort zu bleiben. Und dann gab es eben, das hast du vorhin schon gesagt, dieses Auslieferungsabkommen zwischen Äthiopien und Kenia und es war die Gefahr, dass ihr wieder zurückgeholt werdet. Und davon habt ihr mitbekommen durch einen Anruf aus Deutschland, also von einem Mitarbeiter der Hannoverschen Landeskirche. Man denkt ja heute bei so Landeskirche eher an so eine piefige Behörde und das hört sich ja fast an wie in so einem James-Bond-Film. Ja, also da ruft jemand an und warnt euch vor Auslieferung aus einem Kirchenamt. Also deswegen meine ich, es ist wieder hat diese problematische Verbindung, Kirche, was machen die eigentlich da unten überhaupt in Afrika, so von uns aus gesehen da unten. Und gleichzeitig für euch ist es irgendwie ein Rettungsanker und ihr werdet dann, ihr könnt dann nach Deutschland zurückkehren oder ja in dem Fall zurückkehren, weil ihr wart ja schon mal da.
Ja, also das ist im Rückblick ist natürlich mal die Frage, wo fängt man an, wie weit gehen wir in der Geschichte zurück? Die Kolonialgeschichte bei den Oromos, wenn man da zurückschaut, fing natürlich schon viel früher an. Es fing damit an, dass Menelik und Haile Selassie sich gewisse Landstriche zu eigen gemacht haben. Mein Großvater hat Land verloren an Haile Selassie und hat 40 Jahre dafür gekämpft, dass er sein Land zurückbekommt. Also das hat ihn die ganze Zeit beschäftigt. Auch die italienischen Besatzer, die da waren, da waren natürlich auch viele Oromos im Krieg involviert. Und auch von den verschiedenen Missionen wurde Land geklaut. Also die haben den Oromos Land weggenommen. Also das und Landraub hat immer eine Folge. Das macht was mit den Menschen. Das heißt, das führt ja auch zu einer gewissen Entwurzelung. Und das ist das, was den Menschen gehört. Das ist deren Hab und Gut und deren Lebensgrundlage. Das heißt, das hat Konsequenzen ja bis heute. Und deswegen ist immer so die Frage Glück im Unglück. Und dass wir diese Kontakte in Deutschland hatten, hat uns das Leben gerettet. Und das ist natürlich ein großes Glück. Von daher, wie gesagt, es ist immer die Frage, wo setzen wir an, wo fangen wir an? Das eine hat natürlich Konsequenzen auf das darauffolgende. Und wenn diese Kontakte nicht gewesen wären und wenn dieser Bezug zur Hermannsburger Mission und zum Lutherischen Weltbund nicht gewesen wäre, wären wir jetzt mit Sicherheit nicht in dieser Form hier.
Wie sind deine im Inneren, ich sage jetzt mal, Gefühle im Bezug auf diese Lutherische Weltbund, Hannoversche Landeskirche, wenn du daran so denkst, findest du dann eher so eine Art Dankbarkeit und Zugehörigkeit oder ist es doch auch eher etwas, was du denkst, so eine Art, mischt sich da auch so ein Befremden mit ein und ja eben sozusagen dieser andere Teil der Geschichte?
Auch da gibt es eine gewisse Gleichzeitigkeit und es ist ja, wir können ja die Dinge nicht in Gut und Böse unterteilen. Ja, aber das ist ja zu einfach gedacht. So, es ist sehr vielschichtig. Und es gibt, wie gesagt, viele Aspekte, die mir das Gefühl geben, dass ich zu dieser Gemeinde zugehöre. Die lange Geschichte, die meine Eltern mit der Kirche haben und ich auch und durch meine Geburt, wo Mitglieder der Hermannsburger Mission da waren und dann auch, dass wir im Lutherstift in Falkenburg gewohnt haben, was ja auch zur Hannoverschen Landeskirche gehört, wo mein Vater gearbeitet hat. Also da gibt es viele Aspekte, mit denen ich mich identifizieren kann und wo ich sage, da gibt es ganz viele verbindende Elemente. Und dennoch gibt es auch eine Kolonialgeschichte, eine Rassismusgeschichte, die auch präsent ist und die auch da ist. Und Aspekte, wo ich sage, ja, damit identifiziere ich mich nicht. Und das hat ja auch Konsequenzen auf unser Leben und auch auf das Leben vieler anderer Menschen, auch global gesehen. Aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir aktuell damit um? Was machen wir daraus? Und wie gestalten wir die Zukunft damit? Die Vergangenheit können wir nicht auslöschen, sondern die ist da. Was lernen wir aus der Vergangenheit, um eine Zukunft besser zu gestalten? Und ich glaube, das ist wichtig.
Da gibt es ja in deinem im Buch auch das wunderbare Wort der Ambiguitätstoleranz, was ich auch sehr schätze. Und was auf jeden Fall etwas ist, was man irgendwie mitnehmen kann daraus, aus sozusagen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Also das soll ja bedeuten, eben genau das, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Also sozusagen, dass die Dinge eben zwei Seiten haben, dass man sie nicht einteilen kann in Gut und Böse und dass es auch gar keinen Sinn hat, es zu versuchen, sondern dass man natürlich, das heißt jetzt auch nicht, dass alles gleich ist und es gibt keinen schlechten und keinen guten Dinge, aber dass man eben auf dieser Grundlage, dieser Erkenntnis, dass die Dinge nicht schwarz und weiß, eintönig, gut und böse sind, dass man dass man erst auf dieser Grundlage überhaupt versuchen kann aufzubauen, etwas Positives aufzubauen.
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir müssen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen und gucken, was passiert ist und was die Folge auch ist. Also ich schreibe ja in meinem Buch auch, dass die Oromos vorher schon einen Gott hatten. Warum muss jetzt jemand herkommen und uns erzählen, dass es noch einen anderen Weg gibt, zu glauben und Gott näher zu sein? Wir haben ja schon Erfahrung damit. Okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich glaube an Gott, ich bete, ich gehe in die Kirche, ich bin getauft und konfirmiert, bin kirchlich getraut, ich bin Mitglied der Synode der Nordkirche, engagiere mich in der Kirche, habe dort auch Diversity und Antirassismus-Trainings gemacht und sehe das als eine Form der Gestaltung der Gegenwart und auch der Zukunft. Also, dass wir gucken, wie wird unsere Nordkirche rassismuskritisch, wie wird sie inklusiv, wie wird sie diversitätskompetent, wie können wir mit Vielfalt umgehen, da ist ja auch eine große Chance drin. Wir sind eine große Gemeinschaft, das ist ja ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir finden, dass Nächstenliebe ein gutes, wichtiges Prinzip ist, mit dem wir miteinander leben können. Und das ist doch etwas, worauf wir aufbauen können. In unserer Widersprüchlichkeit. Und das ist halt die Ambiguitätstoleranz, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche Hintergründe, wir haben unterschiedliche Wurzeln, unterschiedliche Geschichten. Aber lasst uns gucken, was uns verbindet und lasst uns gucken, wie wir die Zukunft gemeinsam gestalten können.
Bei all den unterschiedlichen Wurzeln, die wir haben, die wir definitiv haben, haben wir ja gleichzeitig als Menschen doch immer auch zwei, zumindest wenn wir es Glück haben, das zu wissen, zwei klar zu verortende Wurzeln, nämlich unsere Eltern. Ja, also sozusagen, da kommen wir her. Wenn wir das Glück haben, das zu wissen und mit denen aufgewachsen sein, kann das einen positiv und negativ beeinflussen, je nachdem, wie die Beziehung ist. Und in deinem Buch lese ich, du kannst mich gerne korrigieren, eine sehr positive Elternbeziehung heraus. Also die spielen in deinem Buch zumindest eine wirklich positive Rolle. Ich wollte dich fragen, was du denkst, wie viel von unseren Vorfahren, wie viel von unseren Eltern eigentlich in uns steckt und wie wichtig das ist für dich persönlich, wie du deine Eltern in dir selbst findest.
Also in Prozentzahlen kann ich es nicht ausdrücken. Ich kann in Prozenten nicht sagen, wie viel von meinen Eltern in mir steckt. Ich könnte natürlich sagen 50-50, aber wie weit mich das prägt, mit Sicherheit geben sie mir oder haben sie mir vieles mitgegeben, auch im täglichen Miteinander, vielleicht auch genetisch. Aber ich glaube auch, dass die Umwelt und unser aktuelles Leben uns auch prägt. Aber die Verbindung zu meinen Eltern ist auf jeden Fall sehr stark. Und es gab natürlich Konflikte und Hochs und Tiefs und Streitereien, die, glaube ich, in allen Eltern-Kind-Beziehungen vorkommen. Aber unterm Strich bin ich sehr dankbar für meine Eltern und auch für das, was sie uns mitgegeben haben. Und auch einfach, dass sie alles dafür getan haben, dass wir sicher durch diese turbulente und gefährliche Zeit gekommen sind. Also dafür bin ich wirklich bis in alle Ewigkeiten meinen Eltern dankbar.
In deinem Buch kann man ja lesen, dass dein Vater mittlerweile schon gestorben ist. Hat er immer weiter in Deutschland gelebt? Wart ihr hier eng, solange er noch gelebt hat?
Ja, wir waren sehr eng miteinander und sie sind ja dann irgendwann auch nach Hamburg gezogen und das war sehr schön, weil wir hier sehr dicht auch miteinander waren und haben, wie gesagt, ein gutes Verhältnis miteinander, auf jeden Fall.
Und konntest du ihn in seinem Sterben begleiten oder warst du da dabei oder wie hast du das das erlebt, den Tod deines Vaters?
Ich war leider nicht mit dabei. Ich war weg und also er war krank und es sah so aus, als würde es ihm besser gehen und das war sowohl die Aussage meiner Eltern als auch von den Ärztinnen und deswegen bin ich dann weggefahren und während ich weg war, ist mein Vater dann gestorben. Das, ja, das war sehr tragisch für mich. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da gewesen wäre, in dem Augenblick, wo er gestorben ist. Jetzt, so wie ich bin, nehme ich das so an und deswegen sage ich, es ist gut so, wie es passiert ist. Ich habe es ja eh nicht in der Hand. Und der Schmerz ist einfach, dass ich meinen Vater verloren habe, also dass mein Vater gestorben ist. Das ist eigentlich das Schmerzvolle. Ob ich nun da war oder nicht und wie das passiert ist, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Das war für mich der größte Verlust in meinem Leben, der erste große Verlust, womit ich nie gerechnet habe, dass mein Vater irgendwann stirbt. Natürlich rechnen wir damit, irgendwie wissen wir das, aber sich das wirklich vorzustellen und was das mit uns oder mit mir macht, das konnte ich mir nicht ausmalen, obwohl ich ein erwachsener Mann war zu der Zeit. Also es ist jetzt schon 10 Jahre her, da war ich 47, als mein Vater gestorben ist. Ja, das war ein großer Einschnitt für mich.
Aber was hat es denn mit dir gemacht, wenn du sagst, du konntest dir nicht vorstellen, was es mit dir macht?
Es hat, es war einfach ein großer Verlust. Mein Vater und meine Mutter sind einer der wichtigen Säulen in meinem Leben, im Austausch, in Gesprächen. Mein Vater hat viel Wissen, viel Erfahrung über unsere Geschichte, über unsere Sprache, über unsere Tradition, zu politischen Themen, auch zu aktuellen politischen Themen. Er ist ein herzlicher, ein liebevoller, ein gutmütiger Mensch. Wir haben einfach einen sehr schönen Draht gehabt. Wir haben eine sehr schöne Verbindung, eine sehr herzliche, eine sehr tiefe Verbindung miteinander gehabt. Und das habe ich sehr genossen. Und ich bin im Rückblick so dankbar dafür, dass wir das auch so leben konnten. Und ich konnte mir hinterher mal sagen, ich bin nur deswegen so traurig, dass er nicht mehr da ist, weil ich ihn so sehr liebe. Weil wenn es nicht so wäre, wäre ich auch nicht so traurig. Und für diese Liebe, die wir füreinander empfunden haben, bin ich sehr dankbar.
Aber ist denn die Beziehung zu ihm, sagen, dadurch einfach abgebrochen oder ist sie immer noch da? Also hast du noch eine Beziehung zu ihm, obwohl er tot ist?
Die habe ich immer noch. Ich träume oft von ihm und ich träume so intensiv, dass ich ihn umarme, dass ich ihn anfasse, dass ich seine Hand spüre. Also es ist sehr präsent und es ist auch sehr selbstverständlich. Also in meinen Träumen ist er immer da und war nie weg und es ist jetzt 10 Jahre her. Ich lerne damit zu leben mehr und mehr und denke ganz oft, Mensch, wie wäre es, wenn er das jetzt miterleben würde, wenn er hier mal mit wäre, wenn er das sehen würde, wie würde er darüber denken? Mein Vater ist sehr humorvoll, hat manchmal einen sehr lustigen Blick auf Dinge und durchschaut einige Dinge und hat so eine schöne Ironie auf gewisse Sachen zu gucken und das fehlt mir, ja.
Meine Eltern leben zum Glück noch beide. Ich hatte letztens eine Situation, die mir irgendwie vor Augen geführt hat, was es bedeuten könnte, wenn sie mal nicht da wären. Ich erzähle es mal kurz, dann kannst du sagen, was du davon hältst. Und zwar hatte mein Vater jetzt zum Glück ist es gut ausgegangen, aber einen Unfall und musste ins Krankenhaus und es ging wirklich, ich hatte erstmal Sorgen um ihn, ja, und dann hat meine Mutter mir das erzählt und ich war wirklich in Sorge und dann habe ich irgendwie den Impuls gehabt, eigentlich müsste ich jetzt meinem Papa anrufen und es ihm erzählen, aber es ging ja eigentlich um ihn, ja, aber weil sonst, wenn mir sowas passiert, wenn ich in Sorge bin, dann rufe ich erstmal meine Eltern an und erzähle es denen, weil die, obwohl ich natürlich erwachsen bin, selbst Familie habe und so weiter, wie so eine Art Instanz da sind, denen ich das dann erzähle, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob die mir da irgendwie helfen können und darum geht's auch gar nicht, sondern es ist so irgendwie diese höher liegende Instanz, denen ich das erzähle und allein dieser Akt, dass die da sind und ich kann mich an die wenden und das denen erzählen, gibt mir so eine gewisse Art von Beruhigung. Ja. Und in dem Fall war es ja nicht so, weil er war ja derjenige, um den es ging, also ich konnte ihn nicht anrufen und dann ist mir so ein bisschen so dieses Gefühl aufgegangen, ah ja, krass, so wird es vielleicht irgendwann mal sein, ja, also dass dann Dinge passieren und ich kann jetzt die nicht anrufen, denen das nicht erzählen und das wird dann wirklich fehlen.
Das wird fehlen und ich glaube, es verändert sich natürlich auch im Laufe der Jahre, dass wir nicht die Kinder sind, sondern dass wir ja auch auf unsere Eltern aufpassen. Also das war schon vor vielen Jahren so, dass wir das so von dem Kindsein auf Augenhöhe sein und irgendwann fangen wir ja auch an, um unsere Eltern uns zu sorgen und gewisse Dinge zu klären und zu checken und ein paar Sachen für sie zu organisieren. Das passiert dann ja auch. Und trotzdem, auch wenn wir schon im Leben sind und Kinder haben und schon eine Strecke selbst im Leben gemeistert haben, ist es ja so, dass die Erfahrung der Eltern und die Perspektive der Eltern ja auch wichtig ist. Und wenn einer von den beiden sagt, das wird schon oder pass mal auf hier an dieser Stelle oder denk noch mal drüber nach oder was hältst du denn von dieser Geschichte oder von dieser Perspektive? Also so ein bisschen eine distanzierte, erfahrene Perspektive. Das ist mal ganz hilfreich, finde ich.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, vorhin einmal so, du glaubst an Gott, du fühlst dich der Kirche zugehörig. Dein Vater ist gestorben. Bringt dir diese Vorstellung, die es im Christlichen ergibt, von dem Wiedersehen nach dem Tod von wie auch immer man es sich vorstellen mag, ja. Bringt dir was? Kannst du da andocken oder ist das eigentlich eher ein Teil des Glaubens, der dir ferner liegt?
Ich kann da sehr gut andocken. Das ist das, was den Schmerz für mich lindert. Ich habe eine plattdeutsche kurze Geschichte geschrieben und wo in diesem Jahr, wo mein Vater gestorben ist, sind auch noch viele andere gestorben. Das war das Jahr, in dem Muhammad Ali gestorben ist, in dem Prince gestorben ist, Genscher. Und ich habe so eine Party beschrieben, wo die sich alle treffen und wo sie dann da alle eine Party feiern. Und am Ende sehe ich da meinen Vater und dann gucken wir uns an und wir wussten, eines Tages sehen wir uns wieder. Mein Vater sagte nur noch, lass dir ein bisschen Zeit, aber wir werden uns wiedersehen. Und das fand ich irgendwie, das habe ich selbst geschrieben, aber das war für mich so ein bisschen ein heilsamer Umgang damit. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir uns an einem anderen Ort wiedersehen, wobei wir uns jetzt ja auch schon sehen und in Verbindung sind. Das ist mein Gefühl zumindest.
Das mit den Träumen, was du beschrieben hast.
Ja.
Und du hast auch vorhin gesagt, dass du betest. In deinem Buch gibt es tatsächlich auch Szenen, wo du beschreibst, wie du als Kind gebetet hast, gerade in diesen, sagt man, nicht schwierigen Zeiten, hört sich zu banal an, aber in diesen sehr, sehr aufwühlenden Zeiten des Bürgerkriegs und der Flucht gibt es so Szenen in dem Buch, wo du dich selbst als Kind betend beschreibst. Hast du so eine richtige Gebetspraxis? In welchen Situationen betest du?
Ich bete täglich. Ich bete aber auch in verschiedenen Situationen, wenn mir etwas bevorsteht, etwas Gutes, etwas Schwieriges, etwas Anspruchsvolles, etwas vielleicht sogar, was mir Angst macht. Und ich bete auch im Nachhinein, wenn es gut gegangen ist oder wenn es gut gegangen ist, auch wenn es nicht gut gegangen ist. Aber für mich ist das wichtig. Manchmal bete ich auch, das mache ich wenig, aber manchmal bete ich auch vor dem Essen oder vor dem Schlafengehen. Aber meistens beginne ich den Tag mit einem Gebet.
Ist es aber so, ist es einfach so ein quasi flüchtiger Gedanke, der wie ein Gebet ist? Oder ist es ein Gebet im Sinne von, wie man sich vielleicht traditionell vorstellen würde, dass du ein weiß ich nicht, vorher gelernten Vers sprichst oder ein bestimmtes Wort, das du dir überlegt hast?
Nee, es ist schon ein Gebet. Es ist ein ganz konkretes Gebet zu Beginn des Tages, wo ich jetzt keinen festen Text habe, aber wo ich im Zwiegespräch bin, ja.
Also wendest dich an Gott?
Ich wende mich an Gott, ja. Direkt im Gespräch. Das ist mir auch wichtig, diese Verbindung zu haben.
Und wie kommt es in deiner Familie oder in deinem Umfeld an? Wirst du damit eher belächelt oder findet das auf Zustimmung oder wie ist es so?
Ich glaube, sie sehen es als ein Teil von mir. Also es wird weder belächelt noch kommentiert, sondern sie sehen es als ein Teil von mir. Es ist schon immer da gewesen und deswegen, ich glaube, sie, okay, der Papa betet oder der Jared betet. Also das gehört, glaube ich, dazu, ja.
Aber hast du versucht, das deinen Kindern weiterzugeben oder hast du gesagt, nee, wenn, können sie sich es abgucken, wenn sie wollen, aber ich versuche es jetzt nicht weiterzugeben, weil das macht man so als moderner Vater nicht. Man will ja den Kindern nicht etwas vorgeben, sondern man möchte sie sich natürlich selbst entwickeln lassen und ihren eigenen Weg finden.
Es gibt tatsächlich Momente, wo wir auch gemeinsam beten, wenn wir in der Kirche sind oder wenn es, wenn wir irgendwo sind und wo es gerade passt. Aber ich habe es denen tatsächlich offen gelassen. Das Angebot habe ich gemacht und habe ihnen auch gesagt, was das Beten mit mir macht, warum mir das wichtig ist, dass ich bete, und habe den meinen Kindern auch empfohlen, probiert es aus, vielleicht ist es was für euch. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment gerade ist, weil sie sind auch groß und erwachsen, aber es ist da gewesen und präsent und vielleicht greifen sie es irgendwann auf, vielleicht haben sie es schon aufgegriffen, ich weiß es nicht.
Also Dankbarkeit und Bitten kommen in deinem Gebet vor. Es gibt ja manche Leute, die, ich erinnere mich an so eine, an die Schriftstellerin Helga Schubert, die ich mehrmals besucht habe, die mir dann sagte, ja, also nein, also sie hat erst ganz spät im Leben eigentlich erkannt, dass man sowohl danken kann als auch bitten. Früher hätte sie immer nur um etwas gebeten und Dankbarkeit wäre gar nicht in den Sinn gekommen. Sehr, sehr, sehr ehrliche und für mich auch irgendwie liebenswürdige Herangehensweise, das so zu erklären. Ja, sozusagen, nein, Dankbarkeit bin ich nicht, weil dankbar muss ich ja nicht sein, das habe ich ja selber gemacht. aber bitten kann man schon. Aber bei dir sind es sozusagen beide Seiten. Du, das ist vielleicht auch Teil dieser Ambiguitätstoleranz, also sozusagen zu wissen, ja, man macht die Sachen selbst, aber eben nicht ganz. Also man hat sie nicht ganz gemacht.
Also ich bitte um die Unterstützung Gottes und um die Güte und auch um die Vergebung, wenn ich Fehler gemacht habe. Und ich, wenn ich etwas mache, glaube ich, also für mich ist es so, dass es auch mit der göttlichen Kraft die Dinge gelingen, die gelingen. Und wenn sie nicht gelingen, wird sie auch einen Grund dafür haben. Dann lerne ich etwas draus. Und das, was ich daraus lerne, dafür bin ich auch dankbar. Von daher, aus meiner Sicht, für mich, ohne Gott, ohne die göttliche Kraft, wäre das gar nicht möglich.
Dein Buch hat ja den Untertitel "Für eine Zukunft, in der das Wir gewinnt". Wie zuversichtlich bist du, dass wir auf diese Zukunft zugehen, in der das Wir gewinnt?
Sehr zuversichtlich. Ich glaube, das Wir ist stark und das Wir hat eine enorme Kraft. Das spüre ich immer. Das spüre ich täglich in meinem Leben. Und in dem Moment, mir geht es so, wenn ich das Wir entdecke, wenn ich das Wir spüre, dann entsteht eine Kraft in mir. Und das merke ich im Austausch mit Menschen, das merke ich in Gesprächen, in meinen Sendungen, auf meinen Konzerten, in meiner Show. Wenn so ein Wir-Gefühl entsteht, das gibt Kraft. Und deswegen glaube ich, dass wir an dieser Kraft festhalten, dass wir diese Kraftquelle weiter nutzen. Und ich möchte den Blick auch auf das Wir wenden, weil im Moment ist so der Tenor, die Gesellschaft spaltet sich, wir klaffen auseinander und das läuft nicht und das läuft nicht. Und ich finde, wir müssen das Wir feiern. Das ist so wichtig, dass wir da nochmal ein Spotlight drauf halten und sagen, ja, aber es gibt so viele Dinge, wo Menschen sich engagieren, in der Kirche, in Organisationen, in Menschenrechtsorganisationen, in Unternehmen, das, da müssen wir hingucken. Und das funktioniert, wenn wir das wollen. Und es gibt so viele Menschen in diesem Land, nicht nur die aus internationalen Kontexten hierher gezogen sind, die wissen, was Krieg und Vertreibung und Verfolgung heißt. Entweder, weil die Eltern vertrieben wurden, weil die Großeltern im Krieg waren oder Krieg erlebt haben. Also wissen wir, worüber wir reden. Und lass uns gucken, wie können wir den Menschen helfen und wie können wir die Menschen unterstützen, die ein neues Zuhause suchen oder das Ausgeschlossensein aus gesellschaftlichen Prozessen. Das kennen viele aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Herkunft, was auch, oder aufgrund ihrer Religion. Lass uns doch dafür sorgen, dass so viele Menschen wie möglich teilhaben. Und da versuche ich anzuknüpfen und zu sagen, lasst uns das Wir feiern und das Wir stärken.
Es kommt natürlich ein bisschen auch darauf an, wo man die Grenze beim Wir macht, ne? Weil es gibt ja Wir und Wir. Also ich meine, viele auch der Kräfte, die wir beide jetzt wahrscheinlich politisch eher ablehnen würden, würden die ja trotzdem von einem Wir sprechen, ne? Sagen wir jetzt mal, das Wir des Volkes oder was auch immer man für ein Wir sich ausdenken kann. Also es ist natürlich die Frage, was meine ich mit dem Wir? Und ja, wie machen wir es, dass ist das Wir ist, was in jetzt ganz im Sinne deines sonstigen Programmes das diverse Wir ist, ja, wo die Leute nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen werden.
Es gibt ja auch einen Teil der Menschen in unserer Gesellschaft, die dieses Wir nicht wollen, die partout nicht dieses Wir wollen. Dann wollen sie es nicht. Dann, das ist ja eine freie Entscheidung. Aber ich glaube, es gibt einen großen Teil, und ich glaube, das ist der größte Teil der Gesellschaft, die dieses Wir schätzen. Einige zweifeln vielleicht am Wir. Und die ist es, glaube ich, bei denen ist es gerade wichtig, da den Kontakt zu halten, die Verbindung zu halten. Und im Dialog zu sein und auch zu streiten und zu diskutieren und zu verhandeln und sich gegenseitig zu überzeugen und einander zuzuhören, wenn sie zweifeln an dem Wir. Und manchmal haben wir auch Momente, wo wir vielleicht am Wir zweifeln und sagen, ah, das ist nicht meins, da gehöre ich jetzt gerade gar nicht zu. Und dann sind das die Momente, wo wir uns auseinandersetzen, wo wir streiten, wo wir protestieren. Ja, das gehört dazu, diese Reibung. Es ist ja nicht irgendwie alles rosa-rot und flauschig und nett, dieses Wir.
Ja, weil ein Wir ohne Ich ist ja auch blöd, ne? Also das ist wieder diese Ambiguität, weil man möchte ja schon auch selbst noch vorkommen und nicht einfach ein Wir kann ja schon auch erdrückend sein, ne? Also
absolut, absolut. Also dieses Wir auch im ganz kleinen Kontext schon geht ja darum zu gucken, ich habe meine Bedürfnisse, ich brauche das. Und wenn wir im selben Raum sind, der eine möchte das Fenster aufhaben, die andere möchte das Fenster zuhaben, dann müssen wir schon in diesem Kontext verhandeln, wie gehen wir jetzt mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen um? Wo ist die Grenze? Wo ist meine Grenze? Wo ist deine Grenze? Wie achten wir unsere Grenzen? Das ist nicht selbstverständlich und wir kommen auch nicht mit der Kenntnis oder mit der Fähigkeit auf die Welt, diese Grenzen zu checken, unsere und die anderen. Aber wenn wir in Kontakt sind und gewisse Spielregeln haben, wie wir miteinander umgehen, dann können wir doch gut auch verhandeln und zumindest nicht immer, aber einen Großteil können wir durch gute Gespräche und Verhandlungen vielleicht gut hinbekommen.
Hier im Hintergrund hört man jetzt die Leute, die sich auch um das Wir kümmern. Es ist irgendwie sehr viel Sirenen. Ich hoffe, es geht alles gut aus. Ich danke dir, Jared, für deine Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich empfehle allen nochmal das Buch und auch die Show und auch Chrismon, wo wir immer regelmäßig in den Genuss kommen von deinen Texten, Jared. Also vielen Dank, dass du Gast in diesem Podcast bist.
Danke für die Einladung und danke auch für deine guten Fragen, die meine Aufmerksamkeit nochmal auf Punkte gesteuert haben, über die ich lange nicht nachgedacht habe.
Das war über das Ende Folge 66. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bewerten Sie den Podcast bitte. Am besten 5 Sterne geben auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie den Podcast hören. Und schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie einen Gast vorschlagen wollen, an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.